HR2 Kultur. Doppelkopf.
Sie ist Autorin, Dozentin, Beraterin und Pferdeexpertin. Sie lebt in Südafrika und in Schleswig-Holstein und sie trägt einen prominenten Namen aus der deutschen Geschichte, Julie von Bismarck. Sie ist heute mein Gast in HR2 Doppelkopf und ich bin Ulla Azad. Herzlich willkommen, Julie von Bismarck.
Hallo, Frau Azad. Schön, dass ich heute hier sein darf.
Ich habe Sie eben als Autorin vorgestellt. Ihr aktuelles Buch heißt 84 Monate, 7 Jahre gefangen im Kinderwunsch. Kriegt man denn Kinder nicht einfach so?
Man schon, ich nicht, offensichtlich. Ja, für uns war das eine lange Reise. Für andere Menschen ist das so ziemlich das Normalste von der Welt.
Ja, das denkt man eben so, ne? Gefangen im Kinderwunsch. Wie sieht denn da das Gefängnis aus? Sind dann überall Babybilder an den Wänden von Babys, die andere kriegen, nur sie und ihr Liebster nicht?
Also ich stelle mir das eher gar nicht so als geschlossenes Gebäude vor, sondern mehr so ein Arbeitslager. So eigentlich aus einem Sci-Fi-Film entsprungen quasi mit einer völlig undurchlässigen Umzäunung, die aber durchsichtig ist, also nicht sichtbar, aber eben absolut ausbruchsicher, so kann man sagen. Und ja, da hat man dann seinen Frondienst zu versehen und es gibt auch noch bestimmte Foltermethoden und so weiter. Ja.
Das klingt so schrecklich. Wer sind da Ihre Wärter? Sind das Ihre Erwartungen?
Sie meinen, was verhindert, dass man einfach weggeht?
Ja.
Naja, der Wunsch nach einem Kind ist ja nicht so mal eben, so wie ich wünsche mir ein neues Pferd oder ein neues Auto und wenn ich das nicht kriege, bin ich beleidigt, sondern das ist ja eine Lebensentscheidung. Und da ich irgendwie erstmal davon ausgehen musste, dass ich nur dieses eine Leben habe und ich unbedingt Mutter werden wollte, war dieser Wunsch, das, was mich gefangen gehalten hat. Ich hätte dieses Gefängnis oder dieses Arbeitslager nur verlassen können, indem ich Mutter geworden wäre. Und so war es am Ende auch.
So war es am Ende auch. Es ist ja gut ausgegangen, das können wir schon sagen. Aber ich will noch mal nach den Alternativen fragen. Sie stammen ja aus einer weit verzweigten Familie, die von Bismarcks, die sind überall verstreut. Hätten Sie nicht einfach vielfache Patentante werden können? Also ich habe mir vorgestellt, man reist dann so von Grundbesitz zu Grundbesitz und die schwierigen Sachen lässt man weg, so Pubertät und vielleicht trotzende Kleinkinder. Hat Ihnen denn niemand angeboten, diesen Job als Patentante anzunehmen?
Also Sie haben, glaube ich, ein bisschen zu viel Jane Austen gelesen. Das entspricht jedenfalls in unserer Familie nicht der Realität mit den Grundgütern und so, auch wenn ich mir das als Kind und Jugendliche auch immer gewünscht habe oder auch immer noch manchmal mir vorstelle, wie schön das gewesen sein muss, wenn ich so durch Schleswig-Holstein fahre und ein Gut nach dem anderen aufpoppt und ich mir dann so überlege, wie toll das gewesen sein muss, damals mit Pferd und Wagen oder gerittenerweise mal kurz seine adligen Nachbarn zu besuchen. Das ist aber heute alles nicht mehr so. Das heißt, wir leben alle ein ganz normales Leben und gehen arbeiten und tun, was andere Leute auch tun. Die Patentantensache ist mir jetzt auch nicht so angeboten worden, aber hätte das ja auch gar nicht erfüllt, weil ich wollte ja Mutter sein und ich wollte die trotzigen kleinen Kinder und die pubertierenden Teenager und nicht nur die liebe Patentante mit den verbotenen Süßigkeiten werden.
Sie haben das 7 Jahre lang versucht, diesen gläsernen Kasten, den Sie beschrieben haben, da drin leben zu müssen, gefoltert zu werden, haben Sie gesagt. Und dann haben Sie auch noch Freunde verloren in der Zeit, habe ich in dem Buch gelesen. Wieso haben Sie Freunde verloren? Hätten die nicht helfen können?
Das ist eine schwierige Frage, weil das kann ich bis heute nicht so richtig beantworten, ob die hätten helfen können oder nicht. Also es gibt dazu zwei Seiten. Die eine ist, dass ich mich auch mehr und mehr zurückgezogen habe, je länger das angedauert hat, weil einfach das Leben so sehr davon bestimmt war und man sich unter diesen ganzen Behandlungen, denen ich mich da unterzogen habe, auch nicht besonders wohlfühlt und auch nicht gerade nach Ausgehen und gute Laune versprühen. Der andere Aspekt ist, dass die viele Menschen, nicht alle, aber viele einfach auch nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten, glaube ich. Und viele von unseren Freunden haben einfach Kinder bekommen. Und das hat dann spätestens dazu geführt, dass die das Gefühl hatten, das können sie uns jetzt nicht unter die Nase reiben, glaube ich. Also das ist auch bisher nur eine Vermutung. Ich habe nicht mit vielen Menschen bisher darüber geredet. Aber das ist ja irgendwie naheliegend, dass sie das Gefühl hatten, das können sie uns nicht antun, weil wir immer noch vergeblich versuchen und die irgendwie jetzt das zweite, dritte Kind bekommen und ihre rosa-bäckigen Engelchen auf den Armen halten und wir nicht.
Ja, vielleicht wussten die einfach nicht, wie sie sich verhalten sollen.
Das glaube ich, ja.
Das kennt man ja auch von anderen Dingen, die zu einem Tabu vielleicht aufgebaut werden. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass man dann sagt, naja, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll, dann sage ich lieber gar nichts.
Genau, also gerade bei diesen sogenannten Tabuthemen, wo ja unerfüllter oder überhaupt Kinderwunsch ja komischerweise drunter fällt. Ja.
Darum haben Sie das Buch geschrieben, damit wir mal ein Auge oder ein Gefühl dafür entwickeln, wie es einem geht, der gefangen ist. Als ich ihr Buch gelesen habe, da habe ich mir sehr viel Knicke in die Seiten gemacht. Ich weiß, das ist nicht schön, das zu machen.
Mache ich auch.
Ja? Ja, das beruhigt mich. Aber ich war erschüttert, allein von diesen körperlichen und auch natürlich seelischen Torturen, die sie auf sich genommen haben, um den Kinderwunsch zu erfüllen. Und es hat sich ja erst nach Jahren herausgestellt, dass sie nach einer Fehlgeburt keine Kinder mehr hätten bekommen können. Die Kinderwunschkliniken haben diesen Tatbestand übersehen oder nicht sehen wollen. Wie ging es Ihnen damit, wenn man dann merkt, man hat über Jahre mit Ärzten gesprochen, die einem ja auch immer wieder was Neues erzählen?
Ja, also währenddessen habe ich es einfach ausgehalten. Es war eben Teil des Prozesses und man hat es eben, oder ich habe es einfach immer wieder versucht, weil aufgeben bedeutet hätte, dass ich selber entschieden hätte, dass ich keine Mutter werden möchte. Und das war nun mal nicht der Fall, sondern das war mir wichtiger als alles andere. Was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich dann schlussendlich rausgefunden habe, dass das so war, also dass ich das 7 Jahre lang vergeblich getan habe und dass man mir 7 Jahre zuvor hätte schon sagen können, dass das niemals was werden wird, da war ich natürlich stinksauer, weil das hätte mir einfach diese schrecklichen 7 Jahre meines Lebens erspart und ganz schön viel Leid und Geld und all das ganze Schreckliche, was da passiert ist.
Sie haben sich Musiktitel gewünscht und Sie haben ja auch vorher gesagt, Sie möchten die Reihenfolge beibehalten. Das will ich gerne tun. Und Sie haben sich ausgewählt Way Down We Go von Kaleo. Hat dieser Titel mit dieser Geschichte, die wir eben besprochen haben, zu tun?
Der hat mit den ganzen 7 Jahren zu tun. Das ist einfach ein Song, den mein Mann und ich sehr oft gehört haben, weil wir damals viel Suits geguckt haben, nicht diese Serie. Und komischerweise verbinden wir diesen Song mit dem Durchhaltevermögen und dem Alles wird super, was in dieser Serie Suits am Ende eben immer ist. Also die größten Katastrophen tauchen auf und alle sind ganz verzweifelt und wissen nicht, wie sie da rauskommen sollen. Und es ist wirklich das Ende naht sozusagen. Und am Ende ist dann alles wieder toll und alle sind wieder happy und sehen aus, als hätten sie gerade 6 Wochen Ferien gemacht, obwohl sie in der Serie eigentlich die ganze Zeit nur arbeiten und sich die Nächte um die Ohren hauen. Und dieser Song ist irgendwie so, da ist es alles der absolute Tiefpunkt. Der eine muss ins Gefängnis und die ganze Firma geht pleite und das ist alles kurz vor dem totalen Zusammenbruch. Und dann kommt dieser Song und das verbinden wir damit, dass man eben nicht immer kriegt, was man verdient, aber dass man eben auch immer wieder aufstehen kann.
Way down we go.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, 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 go. We're down, we go, 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 go. So we're down, we go, 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 go. We're down, we go. Whoa, you let your feet run wild.
Way Down We Go von Kaleo, gewünscht von Julie von Bismarck, heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Ich bin Ulla Azat. Frau von Bismarck, ich zitiere aus dem Song, den wir eben gehört haben. Eine Zeile ist: Vater, bekommen wir das, was wir verdient haben? Wie sind Sie mit diesem Gedanken umgegangen, das zu bekommen, was man verdient oder eben auch nicht zu bekommen, weil man es vielleicht nicht verdient?
Das war in der Tat schlimm, weil ich mich sowieso diese ganzen 7 Jahre lang eigentlich immer schuldig gefühlt habe und immer gedacht habe, ich mache irgendwas falsch. Mit mir stimmt was nicht. Es liegt an mir, dass ich nicht Mutter werde, dass ich kein Kind bekomme. Und die Schuldgefühle sind natürlich schon auch eine der wirklich sehr großen Belastungen und Folterwerkzeugen dieses Arbeitslagers, in dem man da oder in dem ich da festgesteckt habe. Ja.
Wir haben ja die Torturen schon kurz angesprochen. Hormonspritzen gibt es ja in die Bauchdecke, habe ich gelernt, als ich Ihr Buch gelesen habe. Erzählen Sie kurz, wie muss man sich so eine jahrelange Behandlung vorstellen? Was hat Sie denn am meisten mitgenommen? Also allein sich eine Spritze auch in den Bauch zu geben, das sind ja Dinge, das muss man ja auch erstmal überwinden. Und das ist sicherlich nur ein ganz kleiner Teil von dem, was Sie tun mussten.
Ja, also das ist kein großer Spaß. Das hat sogar mich, obwohl ich ja nun mein ganzes Leben lang irgendwie Blut abgenommen habe und Pferde gespritzt und Hunde und anderes Getier, selbst mich hat das eine irrsinnige Überwindung gekostet. Ich habe mich dann letztlich irgendwie damit getröstet, dass Diabetiker die armen Kerle irgendwie sich jeden Tag mehrere Spritzen geben müssen und dass es mir ja nun eigentlich noch recht gut geht, weil ich zumindest nicht krank bin und nicht darauf angewiesen, dass mein Leben davon abhängt, dass ich mir jetzt eine Spritze in den Bauch ramme. Aber es ist schlimm, weil es ist einfach, zumindest bei mir haben diese Medikamente gebrannt wie Feuer. Es haben sich danach wirklich golfballgroße Schwellungen gebildet und natürlich war mein Bauch immer grün und blau. Das heißt also, im Sommer geht man natürlich auch nicht mehr schwimmen oder zieht kein Bikini an oder irgendwas, weil man sich einfach schämt dafür, wie man aussieht. Mal abgesehen davon, dass man fürchterlich Gewicht zunimmt und irgendwie dick wirkt und dumme Sprüche bekommt, so wie ob man wohl wieder auch ein bisschen gut über die Feiertage gekommen wäre. Dabei hat man da die ganze Zeit nur gesessen und gespuckt, weil es einem so schlecht ging von den Nebenwirkungen. Also das ist schon ziemlich schlimm und darüber kreist dann natürlich immer noch der Gedanke, dass man jeden Tag an einer Thrombose zugrunde gehen kann, also beziehungsweise einer Embolie und dass man jederzeit Brustkrebs bekommen kann aufgrund dieser fantastischen Medikamente und so weiter. Das alles und dann die Operationen, die Vollnarkosen, wo man jedes Mal nicht ganz genau weiß, ob man wieder aufwacht oder wie man wieder aufwacht. Das ist ja zwar heute alles sehr sicher, aber dieses Restrisiko bleibt ja nun mal. Ja, ständige Schmerzen zu haben, ist auch nicht besonders schön. Und natürlich dann der psychische Teil dieses ganzen Wahnsinns, nämlich, dass man jeden Monat wirklich hofft und daran glaubt, dass es geklappt hat. Und dann hat es nicht geklappt und dann bricht alles zusammen und man muss sich wieder von vorne motivieren.
Die Operationen, wozu waren die?
Naja, das ist, wenn man dann so eine sogenannte IVF macht, eine In-vitro-Fertilisation oder ein ICSI. Das haben wir jetzt nicht gemacht, aber IVFs haben wir natürlich gemacht, weil uns das empfohlen wurde, unnötigerweise, aber das wussten wir ja nicht. Da werden die Eizellen entnommen unter Narkose und werden dann mit den Spermien zusammengesetzt und dann die Embryonen nach einigen Tagen in die Gebärmutter zurückgesetzt.
Und das ist eben Vollnarkose, die dann notwendig ist, um das zu machen. Monat für Monat die Ernüchterung. Wie viele Schwangerschaftstests haben Sie in dieser Zeit gekauft? Man hofft ja immer wieder.
Keine Ahnung, eine ganze Menge. Also deutlich mehr, als ich Versuche gemacht habe. Man macht nämlich ungefähr 10 Tests und glaubt einfach nicht, dass es wirklich negativ ist.
Man starrt dann auf das Display und hofft, dass dann doch eben ein Streifen kommt, der einem sagt, schwanger.
Genau.
Sie hatten einen Trost, das war Henry. Wollen Sie uns Henry kurz vorstellen?
Henry ist angeblich ein Hund, also eine Mischung aus Neufundländer, Werner Sennenhund und Border Collie und Schäferhund. Benimmt sich aber eher wie eine Mischung aus Katze und Bär und ist mein bester Freund auf der ganzen Welt immer noch und hält seit jetzt fast 14 Jahren durch dick und dünn zu mir.
Ja, Sie beschreiben das in Ihrem Buch, Sie liegen vor dem Hundekörbchen teilweise oder der Hund?
Da drauf. Also ich habe mich einfach da dann zu dem Hund gelegt, ja, genau.
Ist das Körbchen groß genug? Sie sind gärtenschlank?
Naja, der Hund ist vor allem ziemlich groß, deswegen ist der Korb entsprechend groß. Mein Mann beschwert sich immer, dass der Hund so viel Platz in unserem Haus einnimmt. Das ist aber einfach seiner puren Körpergröße geschuldet.
Welche Rolle hat denn Ihr Mann gespielt? Hätte er vielleicht mal aufgeben wollen und hätte gesagt, komm, lassen wir das jetzt mal?
Ja, also bestimmt. Der hat, genauso wie ich, war der auch mehrfach an dem Punkt, dass er gesagt hat, das ist es nicht wert. Also gerade wenn es wieder so ein besonders schlimmer Zyklus war, wo irgendwie meine Gesundheit auch wirklich einfach zu doll gelitten hat und mein Körper. Ganz am Ende war aufgeben einfach keine Option.
Sie sind über Grenzen gegangen, von denen Sie nicht gedacht haben, dass Sie sie überschreiten. Welche Grenze war die erste?
Die erste war tatsächlich der Gang zur Kinderwunschpraxis. Also ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einen Fuß in so eine Praxis setze.
Und die letzte Grenze?
Die Leihmutter in Kalifornien.
Die Ihnen dann ja zum Schluss zu der kleinen Tochter verholfen hat.
Richtig.
Mhm. Ihr nächster Wunsch, First Day of My Life von Bright Eyes. Wem oder was ist dieser Wunsch gewidmet?
Das ist jetzt ein bisschen cheesy, aber tatsächlich meinem Mann.
First day of my life, swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you.
First Day of My Life von Bright Eyes, gewünscht von Julie von Bismarck, heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Ich heiße Ulla Azat. Frau von Bismarck, Kind, Mann, Hund, Pferde, das bestimmt Ihr Leben. Sie sind Pferdeexpertin. Welche Expertise braucht denn ein Pferd? Ich würde sagen, auf die Weide stellen und vielleicht ein bisschen reiten. Welche Expertise ist notwendig?
Ja, heute leider ziemlich viel, weil es irgendwann in den letzten Jahrzehnten einen Wandel gab im Reitsport, wo irgendwie plötzlich sehr viele Menschen Reiter sein wollten, die gar nicht die richtige Ausbildung dafür hatten. Und da das nicht reglementiert ist, ist das eben heute etwas, was viele Pferde in die Krankheit treibt, weil da zum Beispiel nicht mehr das notwendige Wissen vorhanden ist, um ein Pferd so zu halten, wie es notwendig wäre, damit es gesund bleibt. Also der von Ihnen eben angesprochene Weidegang, der ist in vielen Stellen einfach nicht existent. Das gab es früher so nicht. Also ich bin ja durch meine Großmutter geprägt worden, was meine Reiterei betrifft. Und bei uns war das eben normal, dass die Pferde morgens um 6, 6:30 rausgegangen sind und abends wieder reinkamen. Und wenn man zwischendurch reiten wollte, dann holte man sie von der Weide und stellte sie danach wieder raus. Und die Ausbildung damals ging zulasten der Reiter und nicht zulasten der Pferde. Das heißt, wir Reiter hatten ständig einen wunden Hintern und aufgescheuerte Knie und wahnsinnigen Muskelkater und uns taten die Knochen weh, weil wir das siebte Mal runtergefallen waren. Heute ist es so, dass die Pferde dieses Ganze nicht können von den Reitern kompensieren müssen und von den Pferden erwartet wird, dass sie die Reiter durch die Gegend tragen, ganz unabhängig davon, wie gut oder schlecht jemand reitet. Und da wird eben sehr viel, leider sehr viel kaputt gemacht und auf Kosten der Pferde geritten, also im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Rücken des Pferdes ein Sport ausgeübt oder ein Hobby. Und ich hoffe einfach, dass ich dadurch, dass ich immer wieder verbreite oder zu verbreiten versuche, wie es in meinen Augen richtig wäre, dass ich damit vielleicht eine Rückbesinnung auf die alten Werte und Regeln herbeiführen kann.
Wir haben ja vorhin über Ihren Kinderwunsch gesprochen, der sich ja dann auch erfüllt hat. Vielleicht mag es jetzt despektierlich sein, aber hätten nicht die Pferde Ersatz sein können? Weil ich höre gerade, es spielt so eine große Rolle, Pferde in Ihrem Leben, Sie sind damit aufgewachsen, aber das war nicht möglich. Pferd als Kindersatz?
Nein, das ist ja auch was völlig anderes. Im Gegenteil, also ich habe mir immer, wenn ich mit den Pferden zusammen war und oder wenn ich selber geritten bin oder wenn ich irgendwo einen Vortrag gehalten habe, dann habe ich mir immer vorgestellt, wie schön das sein wird, wenn mein Kind da ist und dass es dann die Pferde genauso toll finden wird wie ich. Das habe ich einfach mal vorausgesetzt. Das ist auch Gott sei Dank wirklich so geworden. Nein, also für mich war das einfach etwas, was ich teilen wollte mit meinem Kind oder meinen Kindern. Das hätte das niemals ersetzen können.
Sie haben ja ein Töchterchen, das ist gut, denn bei Mädchen ist ja die Pferdeliebe häufiger zu beobachten als bei den Buben. Wie funktioniert das? Wie alt ist die Kleine jetzt?
Die geht jetzt in den Kindergarten und vorgestern ist sie das erste Mal mein Pferd alleine geritten. Also saß vor mir auf dem Sattel und hat darauf bestanden, dass Mami die Zügel nicht anfasst. Und da mein Pferd da natürlich irgendwie sehr gründlich und sorgfältig und mit viel Vertrauen ausgebildet wurde, ist er heute so ein verlässliches Polizeipferd, dass er sich eben auch von einem so winzigen kleinen Mädchen lenken lässt. Und das fand sie natürlich großartig.
Ja, lassen Sie uns das miterleben. Was ist das für ein Glücksgefühl, wenn das kleine Töchterlein mit einem auf den geliebten Pferden sitzt.
Also es gibt ein Foto davon und ich habe es meinem Mann geschickt, der gerade in Afrika weilt und nicht viel von uns sieht und der hat gesagt, er hat geweint, als er es gesehen hat, weil es ihm so klar war, wie viel mir das bedeuten muss und ich selber habe den ganzen Tag gelacht.
Wie schön. Ja, ich stelle mir das vor, das muss wunderbar gewesen sein.
Ja, die Litte aber auch, sie hat auch die ganze Zeit gelacht und fand es super, dass sie das Pferd lenken durfte.
Lenken. In etwa, würde ich sagen, denn die Beinchen sind ja noch ein
ja,
bisschen.
Ja, ich saß ja hinter ihr. Also ich meine, ich habe Gas gegeben und sie hat gelenkt und gebremst habe ich auch, also mit dem Sitz halt.
Ihnen liegt das Wohl der Pferde am Herzen. Inspiriert hat sie Verhaltensforscherin Jane Goodall. Schimpansen, Pferde, wo ist da der Zusammenhang?
Der ist gar nicht so direkt. Also das mit Jane Goodall, das stimmt. Das ist mein einziges Vorbild, schon als Kind gewesen. Und irgendwie habe ich mir danach keine weiteren angeschafft. Damals war das so, dass ich einfach Affen toll fand und dass ich mir nichts Schöneres hätte vorstellen können, als genau das Leben zu führen, was Miss Goodall geführt hat im Urwald mit den Primaten. Aber heute hinkt der Vergleich auch nicht so richtig, weil was ich gerade beschrieben habe, dass dieses mangelnde Wissen überall dazu führt, dass Pferde in Boxenhaft leben quasi und zum Reiten oder als Sportgerät oder als Maschine, um Geld damit zu verdienen, rausgezogen werden und irgendwelche Hochleistungen bringen müssen. Das führt irgendwann, wenn wir nicht alle was dagegen tun, dazu, dass wir Pferde eben auch nur noch im Zoo sehen sozusagen, also nur noch hinter Gittern und eingeschlossen, wo sie absolut nicht hingehören. So wie es mit den Primaten eben auch ist. Das besteht die Gefahr, Gefahr, dass wir irgendwann in freier Wildbahn die einfach so nicht mehr beobachten können und nicht mehr sehen. Also auch dieser Trend, dass man eben sein Pferd einfach nur mit den neuesten Gamaschen und Glitzerkettchen ausstatten muss und dann geht es ihm automatisch gut, das ist natürlich fürs Pferd ganz fatal, weil das eben niemals ersetzen kann, dass es in der Natur leben und über Wiesen galoppieren kann. Und irgendwann wird dieses Bild möglicherweise nicht mehr zu sehen sein, auch weil eben viele Landwirte sagen, sie brauchen die Fläche für andere Sachen. Wenn man weiterhin irgendwie Pferde artgerecht halten will und reiten, dann muss man dafür sorgen, dass das weiterhin möglich ist.
Und das ist ja auch Ihr Beruf im Moment. Sie gehen durch die Welt bzw. reisen durch die Welt und versuchen, Pferde insofern zu unterstützen, dass sie die Reiter erziehen.
Ja, gut. Das kann man so sagen. Ja, also ich erziehen will ich eigentlich natürlich überhaupt niemanden. Das ist ja gar nicht meine Aufgabe. Aber ich möchte ein Awareness, wie sagt man das auf Deutsch, ein Bewusstsein dafür.
Ja, Bewusstsein.
Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen mehr als Bewusstsein, aber das ist so ein Funken, ein
vielleicht auch Haltung.
Ja, genau. Mhm. Dafür schaffen, dass man Dinge, die man für selbstverständlich hält, die man vielleicht einfach falsch gelernt hat, also man kann ja nicht notwendigerweise was dafür, dass man es falsch macht, weil man es nicht besser beigebracht bekommen hat. Aber ich denke halt, in dem Moment, wo man es erfährt, wie es besser geht, sollte das zu einem Umdenken führen bei jedem Einzelnen. Und das würde ja schon mal eine Menge bringen.
Mhm. Wie sollten wir denn umdenken, wenn wir Pferde nicht nur im Zoo sehen wollen? Weil im Grunde sind es ja Nutztiere.
Ja, das stimmt. Aber so wie man sie früher genutzt hat, waren sie eben total sicher vor jeder Art von Missbrauch, weil sie so wertvoll waren und so in Ehren gehalten wurden, so wie es sich nämlich auch gehört, weil das Pferd ist ein ausgesprochen sensibles und wahnsinnig sanftmütiges Geschöpf. Es könnte uns ja jederzeit einfach umbringen und tut es aber nicht, weil es einfach so freundlich ist. Sie können das gleiche ja mal mit dem Zebra versuchen, da sterben sie auf der Stelle. Das muss man sich auch mal klar machen, dass diese 600, 700 Kilo Pferd sich das alles gefallen lassen. Das ist keine Notwendigkeit, nicht? Das ist keine Selbstverständlichkeit. So. Und ich daran zurückdenke, wie früher Pferde genutzt wurden, dann war völlig klar, dass erstmal das Pferd nach einem langen Arbeitstag auf dem Feld, nehmen wir mal zum Beispiel, also das Pferd da den ganzen Tag im wahrsten Sinne des Wortes geackert hat und nach Hause kam und der Bauer war genauso fertig wie das Pferd, aber hat erstmal das Pferd versorgt und hat erstmal dem die Beine gekühlt und es mit Stroh abgerieben und es mit Stroh wahrscheinlich auch noch irgendwie eingedeckt oder einer alten Wolldecke und dafür gesorgt, dass es keinen Kreuzverschlag kriegt, indem es am nächsten Tag dann rauskam, auch wenn es Weihnachten war oder sonst was. Und der Bauer lieber mit seinem dicken Hintern im Bett geblieben wäre, der ist dann eben trotzdem aufgestanden und hat sich erstmal um sein, im wahrsten Sinne des Wortes, wertvollstes Gut, nämlich sein Pferd gekümmert. Und wenn man das heute, wenn das alleine nur heute bei den Reitern so wäre, dann wäre schon mal eine Menge gewonnen.
Kreuzverschlag müssen wir noch kurz erklären.
Also, das ist die sogenannte Feiertagskrankheit, weil es eben offenbar auch früher schon ein paar faule Reiter / Bauern gab, die dann eben nicht aus dem Bett gekommen sind am nächsten Tag und die Pferde standen dann in den Feiertagen. Und waren vorher großer Belastung ausgesetzt gewesen. Und dann ist das eine muskuläre Erkrankung, wo quasi, man kann sich das so vorstellen, wie der gesamte Körper übersäuert so massiv, dass eben dann auch der Urin ganz schwarz wird. Und das ist also eine totale Stoffwechselentgleisung. Und das kann unter Umständen tödlich sein, aber eben auch vor allen Dingen bleibende Schäden in der Muskulatur hinterlassen.
Ihr nächster Wunschtitel ist von Adele, Skyfall. Also lassen wir den Himmel fallen. Bei uns in HR2 Doppelkopf mit Juli von Bismarck. Ich bin Ulla Azat. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. Is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue I owe day. Swept away I'm stolen. Hit the sky fall. Skyfall von Adele, gewünscht von Juli von Bismarck im HR2 Doppelkopf. Gastgeberin ist Ulla Azat. Wie sieht denn so ein normaler Tag bei Ihnen aus, wenn Sie da als Dozentin unterwegs sind? Darf da das Töchterlein vielleicht mit?
Nein. Das wäre ja auch stinklangweilig für sie. Wenn ich mal irgendwie unterwegs bin, so wie heute hier, dann ist sie wohl meistens bei der Großmutter und verbringt da die Tage mit schönen Dingen, die zu Hause verboten sind.
Ja, die Großmutter ist ein gutes Stichwort. Ich habe gelesen, die hat sie aufs Pferd gesetzt, die Großmutter.
Meine Großmutter, ja.
Ja.
Die gibt es natürlich nicht mehr. Die Großmutter, wo sie ist, ist natürlich ihre Großmutter. Ja, meine Großmutter hat mich aufs Pferd gesetzt, beziehungsweise eigentlich mein Vater, glaube ich. Also irgendwie sowas mit 8, 9 Monaten. Und meine Großmutter hat mir das Reiten beigebracht, ja.
Ihre Kindheit beschreiben Sie ja als endlose Sommer und man hat Dinge getan, unbeobachtet von den Erwachsenen, konnte unbehelligt durch die Gegend streifen. Können Sie das Ihrer Tochter bieten? Die Zeiten haben sich ja geändert.
Ja, das stimmt. Also in Deutschland wird es wahrscheinlich eher schwierig. In Afrika kann ich das, ja. Also da ist das noch möglich. Ich habe in Deutschland immer das Gefühl, der Deutsche muss alles reglementieren und jedem immer möglichst viel verbieten, damit er sich wohlfühlt. Und das macht es natürlich schwierig, hier noch wirklich so natürlich und unbeschwert zu leben, wie wir das früher getan haben. Wir sind ja erstaunlicherweise alle immer noch trotzdem am Leben und alle groß geworden, obwohl wir weder beim Fahrradfahren noch beim Reiten irgendwelche Hüte auf hatten und ständig von irgendwelchen Bäumen und Pferden gefallen sind. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Menschheit inzwischen so viel anfälliger geworden ist, dass Kinder das nicht mehr überleben. Deswegen wäre das natürlich schön, man könnte da wieder ein bisschen mehr zurück zur Natur und zu den alten Gebräuchen finden. Aber ich befürchte, in Deutschland ist dieser Zug abgefahren. Also wir werden aber sowieso über kurz oder lang komplett nach Afrika ziehen. Deswegen ist das für uns relativ irrelevant.
Afrika ist Ihre zweite Heimat. Was war denn Ihr erster Kontakt? Wie sind Sie nach Afrika, überhaupt auf Afrika gekommen?
Das war eigentlich ein Zufall. Ich wollte unbedingt weg von zu Hause und aus Deutschland und war damals irgendwie 14 und wollte so einen Schüleraustausch machen. Eigentlich wollte ich in die USA und dann hat das aber irgendwie alles nicht so richtig geklappt. Und dann durch Zufall über, ich glaube, unseren damaligen Pfarrer oder so, hat sich eine Verbindung nach Namibia ergeben. Und so kam ich dann dort in meine Gastfamilie und bin dann dort zur Schule gegangen.
Ja, in Namibia gibt es ja auch genügend Pferde zum Reiten.
Ja, genau. Die hatten auch eine große Rinderfarm und ich habe dann da Pferde eingeritten und Rinder getrieben und so alles gemacht, was mir wirklich Freude und Spaß macht.
Aber Ihre neue Heimat jetzt ist nicht Namibia, ist Südafrika.
Genau, aber wir sind auch sehr viel in Namibia und auch in anderen Ländern dort unten, also Botswana. Und das ist auch normal. Also wenn man sozusagen irgendwo seine Homebase hat in Südafrika, dann fährt man trotzdem durch die angrenzenden afrikanischen Staaten und macht da Ferien und besucht Menschen und so.
Wie findet man denn die Homebase?
Also das kann ich ja so pauschal nicht beantworten. Für mich ist das einfach. Ich komme irgendwo hin auf der Welt und weiß, da möchte ich bleiben. Das ist nicht so oft der Fall. Und manchmal hält das auch nicht für ewig. Diese Südafrika-Geschichte, die hat eigentlich mein Mann gefunden. Also diesen Ort da, diesen speziellen, wo wir jetzt leben. Das war Zufall. Da waren wir einfach auf einer Reise in dieser schrecklichen Zeit nach der Fehlgeburt. Und dann hat er plötzlich entschieden, er möchte da mal von der Straße abfahren und sich diesen einen Strand angucken. Und dann haben wir das gefunden. Also er. Und gesagt, hier möchte ich irgendwann mal ein Haus haben. Und das haben wir jetzt.
Wie sah der Ort aus?
Total unscheinbar eigentlich. Es ist ein ganz normales afrikanisches Dorf am Indischen Ozean. Und eigentlich sind da nur Surfer und Hippies. Aber eben ein riesiger Strand über 50 oder 70 Kilometer. Und zum Joggen ist es natürlich auch toll. Oder auch einfach zum Spazierengehen. Und für die Kinder ist es herrlich. Das Wasser ist immer warm und es sind immer Wellen da. Das heißt, die werden gleich abgehärtet und ertrinken trotzdem nicht. um nochmal darauf zurückzukommen. Man nennt das da unten auch den Garden Eden, wo wir wohnen.
Der perfekte Ort zum Leben, das könnte ja auch die City of Stars sein, ein Song von Ryan Gosling und Emma Stone. Gewünscht von Julie von Bismarck im Doppelkopf in HR2 Kultur. Was hat es mit diesem Song auf sich?
Also ganz sicher nicht Los Angeles. Das kann ich zwar immer mal für ein paar Tage im Jahr ertragen, aber dann muss ich auch schnell wieder weg. Die Stadt ist interessant, das stimmt schon. Vor allen Dingen eigentlich wegen der riesengroßen Klüfte, die da auseinanderdriften. Also, dass man eben in Santa Monica eigentlich über genauso viele vollkommen verwahrloste Obdachlose stolpert wie über Superreiche, die da mit ihren Maseraten durch die Gegend fahren.
Wie viele Tage müssen es sein, bis sie wieder weg sind?
Maximal 5. Also, und das auch nur, wenn ich dann tatsächlich irgendwo in der Nähe des Ozeans bin, also in Santa Monica oder ähnlich, weil also richtig in der Stadt könnte ich es, glaube ich, vielleicht einen halben Tag ertragen und dann wäre ich kaputt. Aber darum habe ich den Song auch nicht ausgewählt, sondern der Song ist tatsächlich meiner Tochter ein bisschen gewidmet, weil diesen Song haben wir gehört, als wir wussten, dass sie sozusagen unterwegs ist. Also dass das jetzt wirklich, dass wir wirklich ein Kind bekommen. Und auch wegen der Stelle, wo es heißt, that there are dreams that finally come true.
Thank you. star are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
Everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
City of Stars von Ryan Gosling und Emma Stone aus dem Film La La Land. Gewünscht von Juli von Bismarck, zu Gast heute im HR2 Doppelkopf. Ich bin Ulla Atzert und freue mich, diesen Gast bei mir zu haben. Frau von Bismarck, was gefällt Ihnen denn an La La Land? Ist das Romantische vielleicht? Sie haben gesagt, das ist für Ihr Kind, aber wie romantisch sind Sie denn als Abkömmling aus dem preußischen Adel?
Also der Film selber hat mir gar nicht so wahnsinnig gut gefallen, weil ich finde, dass man ihn ruiniert hat, indem man das Happy End weggelassen hat. Es war wahrscheinlich irgendwie ein Versuch, um ihn nicht ganz so kitschig wirken zu lassen, aber der Zug war eh schon abgefahren. Und dann wäre es eigentlich nur noch schlüssig gewesen, jedenfalls das Happy End drin zu lassen. Wie romantisch bin ich als Abkömmling des was? Des deutschen Adels? Da erschließt sich jetzt mir der Zusammenhang nicht so richtig. Ich glaube, ich bin genauso viel oder wenig romantisch wie jeder andere Mensch.
Vielleicht sollte man die Betonung auf Preußisch legen. Preußisch verbunden mit kontrolliert durchhalten, Pflicht erfüllen, um diese Klischees aufzumachen. Da passt Romantik ja nicht so gut rein.
Ja, und es sind auch gar keine Klischees. Also wenn ich mir meine direkten Vorfahren angucke, dann sind das genau die Werte und Charaktermerkmale, die die ausgezeichnet haben. Die waren mit Sicherheit trotzdem irgendwie romantisch, aber sie waren eben auch sehr handfest. Und es gibt ja zum Beispiel irgendwie so eine Geschichte, dass meine Großtante und mein Großonkel wollten heiraten und der Zweite Weltkrieg brach aus. Oder er wurde eingezogen und der Krieg war wahrscheinlich schon im Gang, glaube ich, irgendwie ein paar Jahre. Und dann wurde er eingezogen und diese geplante Hochzeit konnte nicht stattfinden. Und dann hat man eben ganz schnell am Tag vor seiner Einziehung oder Einberufung eine behelfsmäßige Bühne über die Blumenbeete gezimmert und hat da schnell eine Hochzeit stattfinden lassen mit dem, was das ganze Dorf so angeschleppt hat an Essen und Trinken und so. Das war, finde ich, trotzdem wahnsinnig romantisch, aber es war eben auch sehr handfest und sehr bodenständig.
Ja. Und pflichtbewusst natürlich.
Und irgendwie pflichtbewusst, genau.
Man sagt ja, Adel verpflichtet. Stimmt das für Sie?
Ja, in gewisser Weise schon, weil man natürlich, je nachdem, was für ein Adel man ist und wie sehr man in der Öffentlichkeit steht, aber so ein bisschen hat man schon irgendwie auch eine Vorbildfunktion. Also finde ich, jedenfalls in dem Moment, wo man tatsächlich Teil des öffentlichen Wahrnehmung ist. Also das englische Königshaus zum Beispiel, das finde ich, kann sich nicht erlauben, sich zu benehmen wie, weiß
Priti
ich nicht.
Priti und Priti.
Genau, weil einfach sehr viele Menschen da hingucken und gerne auch dieses perfekte Abbild von Königen und Prinzessinnen und Prinzen haben möchten. Und abgesehen davon haben wir ja auch, also gar nicht wegen Otto, sondern wegen den anderen von mir gerade angesprochenen Vorfahren, die ich habe, finde ich sowas auch wie eine gewisse Verpflichtung, bestimmte Werte weiterzugeben und bestimmte ethische Grundsätze und Verhaltensweisen.
Sehen Sie sich als Rollenmodell?
Nö, ich glaube, dafür kennen mich zu wenig Menschen.
Aber man könnte ja einen vorbildhaften Adel als Rollenmodell nehmen. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja. Also genau, man könnte vorbildhaft im Sinne von, dass dort einfach Werte vermittelt werden, die heute wichtiger sind denn je, sowas wie eben Respekt, Höflichkeit, Aufmerksamkeit.
Werden Sie eigentlich in Südafrika auf Ihren prominenten Stammbaum angesprochen?
Nein, glücklicherweise nicht.
Frau von Bismarck, wir haben über den über 7 Jahre unerfüllten Kinderwunsch gesprochen. Ihre kleine Tochter ist geboren, Sie pendeln jetzt mit Mann und Kind und Hund zwischen Schleswig-Holstein und Südafrika. Wie lange muss man denn in dem einen Land sein, um das andere zu vermissen?
Also ich kann das eigentlich nur in eine Richtung so ganz genau sagen, nämlich wenn ich aus Südafrika wegfliege und in Deutschland bin, dann dauert es ungefähr 12 Stunden, bis ich wieder zurück will. Andersrum ist es kann das schon ein paar Jahre dauern. Da gibt's nichts, es gibt einfach nicht so wahnsinnig viel, was ich dann an Deutschland vermisse, außer den norddeutschen Himmel und manchmal das Wetter und Franzbrötchen.
Das sind diese Platten mit Zimt bestreuten.
Die kennen Sie gar nicht hier in Frankfurt, sowas Ungesundes essen Sie hier gar nicht.
Sie haben gesagt, in Südafrika lässt man Sie in Ruhe mit Ihrem prominenten Stammbaum. Aber sagen Sie uns noch, welchen Satz können Sie nicht mehr hören im Zusammenhang mit Ihrem Namen?
Sind Sie mit Otto von Bismarck verwandt?
Wie oft haben Sie den schon gehört?
Das kann ich nicht zählen. Wenn ich für jedes Mal einen Cent gekriegt hätte, wäre ich Milliardärin.
So oft?
Ach, können Sie sich nicht vorstellen.
Sie haben etwas in Ihrem Buch erzählt, was auch eben sehr preußisch ist, dass Sie so lange durchgehalten haben. Sie haben dann aber auch zwanghaftes Verhalten entwickelt, zusammen mit Ihrem Mann. Das heißt, Sie haben Bedingungen an Sachen geknüpft. Sie haben ein Doppelgängerspiel erfunden, bei dem wildfremde Menschen, die sich ähnlich sind, gefunden werden müssen. Ist das jetzt weg, dieses zwanghafte Verhalten?
Das ist jetzt weg, ja. Aber das war tatsächlich eine, also ich habe vorhin gesagt, dass ich mich in diesem Arbeitslager so gefühlt habe, als gäbe es da eben auch Foltermethoden. Das ist sicherlich eine davon gewesen. Mein einziger Weg, da rauszukommen, war, ein Kind zu bekommen. Da das nicht geklappt hat, habe ich naturgemäß alles versucht, um meine Chancen zu verbessern. Und das, wenn man in dieser Zeitspirale festhängt und sich da drin immer weiter dreht, dann kommt man eben auf die absurdesten Ideen. Sowas wie, wenn ich jetzt die Gurke in 5 Teile schneide statt in 6, ist das eine Glückszahl und dann klappt es jetzt dieses Mal. Oder wenn ich auf der Fahrt zum Frauenarzt ein Kennzeichen sehe, wo dann die Quersumme 8 ist, dann ist das ein Glückszeichen. Bei mir jedenfalls war das so, dass ich einfach total abergläubisch geworden bin und wirklich mich einfach an jedem winzigen Zeichen festgeklammert habe. Und mit meinem Mann und mir, mit diesen Bedingungen an Sachen klüpfen, das haben wir irgendwann, das haben wir uns wirklich untersagt, das weiterhin zu tun, weil das wirklich schlimm war.
Wäre Religion eine Möglichkeit gewesen?
Habe ich auch versucht. Also ich meine, ich habe auch wahnsinnig viel gebetet und ich habe auch mit Schutzengeln und allen möglichen. Und ich meine ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn ich das alles nicht gemacht hätte. Vielleicht hat ja irgendwas davon geholfen.
Werden Sie Ihrer Tochter sagen, dass sie durch eine Leihmutter auf die Welt gekommen ist?
Natürlich werden wir ihr das erzählen. Also nicht mal, damit sie es nicht aus dem Buch erfährt, sondern einfach, weil es für uns völlig klar ist, die Leihmutter spielt eine große Rolle in unserem Leben. Die wird es für immer sein, weil sie einfach wahnsinnig wichtig ist. Ohne sie gäbe es unsere Tochter nicht. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Und deswegen ist sie einer der wichtigsten Menschen für uns auf dem ganzen Planeten. Und das soll sie auch für unsere Tochter sein. Die soll schon eine Art von Freundin der Familie zumindest sein, die unsere Tochter ab und zu mal sieht.
Ja. In Deutschland ist es ja nicht erlaubt.
Nein.
Was würden Sie sich wünschen? Sie sind ja so tief in die Materie zwangsweise eingetaucht. Sie mussten sich mit Gesetzen und Vorschriften auch auseinandersetzen. Was würden Sie sich wünschen mit dem Buch? Verständnis für die Situation, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Aber was würden Sie sich von der Gesetzeslage her wünschen?
Tja, da sollte mal jemand Ordnung reinbringen, finde ich. Also das ist, im Augenblick ist das wirklich sehr konfus. Man darf ja in Deutschland durchaus Embryonen in eine fremde Gebärmutter setzen, der sogenannten Embryonenspende. Das heißt, sie dürfen Embryonen im Labor kreieren von einem Pärchen. Sie dürfen diese einer nicht mit diesem Embryo verwandten Frau einsetzen in die Gebärmutter. Die darf sie auch, darf dieses Kind auch austragen. Das Ganze darf allerdings nur dann passieren, wenn die Frau, die das austrägt, dann auch das Kind behält. Das heißt, nicht zu den biologischen Eltern zurückgibt, sondern es dann behält. Also sozusagen eine Adoption durchführt im frühestmöglichen Stadium, nämlich als Embryo. Das ist erlaubt. Also der exakt gleiche Vorgang wie eine Leihmutter ist erlaubt, aber nicht, damit es dann an die biologischen Eltern zurückgegeben wird. Das finde ich zum Beispiel so unlogisch. Das muss irgendwie mal überdacht werden.
Und wer sollte die Ordnung reinbringen? Sollte das ein Ethikrat sein, Politiker? Wer hat die Kompetenz? Ich meine, ich denke noch mal an diese Kinderwunschärzte, die ja doch auch gewinnorientiert sind, ganz klar. Sonst hätten sie ihnen nicht über Jahre erzählt, dass sie perfekte Voraussetzungen haben, um ein Baby zu bekommen. Und dann stellt sich heraus, das wäre überhaupt nicht möglich gewesen.
Wissen Sie, was das Schockierendste daran ist? Jetzt, seit das Buch erschienen ist, habe ich irrsinnig viele E-Mails bekommen von betroffenen Frauen und Männern. Und sie glauben gar nicht, wie viele Geschichten da drin sind, die genauso sind wie meine. Ich kann das nicht genau sagen, warum sowas passiert. Ich will den Ärzten überhaupt nicht unterstellen, dass sie das mit Absicht machen, um da irgendwie nochmal ein Tausi hier und nochmal da ein paar tausend Euro zu machen, sondern ich glaube wirklich, dass die meisten Kinderwunschärzte in Deutschland dürfen eben nicht alles. Das muss man einfach so sagen. Und möchten aber den Patienten trotzdem irgendwie helfen. Und dann machen sie es eben mit den Methoden, die ihnen zur Verfügung stehen. Trotzdem wäre es natürlich zum Wohl des Patienten, dem Patienten klipp und klar zu sagen, das hier ist keine gangbare Therapie für sie. Ihre Gebärmutter ist schlicht nicht in der Lage, einem Embryo die Voraussetzungen zu bieten, dass er sich dort einnisten und groß werden kann.
Julie von Bismarck heute zu Gast im HR2 Doppelkopf mit Ulla Azat. Und Ihren letzten Wunschtitel sagen Sie doch gern selbst an.
Das ist natürlich der Titelsong von Out of Africa, dem Film mit dem wunderbaren Robert Redford und Meryl Streep.
Out of Africa, ein Titel von John Barry. Und damit verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören. Ich bin Ulla Azat.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.